Fevo Angels, dein Podcast für erfolgreiche Vermietung von Ferienimmobilien. Denn glückliche Gäste und Top-Auslastung sind kein Zufall. Von und mit Anni Grau.
Kleiner Hinweis vorneweg, meine beiden Workshops Preis und Buchungsbooster starten bald wieder. Und für alle, die sich jetzt auf die Warteliste registrieren lassen unter www.fevo-angels.de/Warteliste, gibt es einen besonderen Wartelistenrabatt. Du kannst dich dort ganz einfach und unverbindlich registrieren, geht ganz, ganz schnell. Und nur wenn du dort stehst, bekommst du den Code zugeschickt und kannst dich dann immer noch in Ruhe entscheiden. Also jetzt noch schnell registrieren auf der Warteliste www.fevo-angels.de/Warteliste und danach ganz in Ruhe die nächste Folge anhören. Heute geht es um ein Thema, an dem ich auch die letzten Monate ganz schön geknabbert habe, nämlich Überarbeitung oder neuer Aufbau der Webseite beginnt ja immer mit dem Thema Design und da natürlich mit der Frage, okay, wie soll das Logo aussehen? Wie sollen die Farben aussehen, die Schriften und so weiter und so fort? Und dafür konnte ich einen echten Spezialisten gewinnen, den Marvin Binnig von The Brand Spot. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Marvin, herzlich willkommen, dass du da bist.
Hallo, danke, dass ich da sein darf.
Ja, und zwar Marvin hat meine neue Webseite gestaltet und hatte dort, das muss ich gleich sagen, nicht die große Freiheit, weil das Erste, was mir Marvin gesagt hat, du, also dein Logo, da müssten wir nochmal dran. Und da habe ich halt gesagt, tut mir leid, Marvin, da müssen wir jetzt eine 80-20-Geschichte machen. Das muss jetzt so bleiben, weil der Aufwand wäre mir zu groß. Aber wenn jetzt ein Vermieter, ein Fevo-Vermieter sozusagen überlegt, ich möchte meine Webseite komplett neu machen, wie viel Branding, denkst du, braucht's denn überhaupt für die Vermietung von Ferienimmobilien auf der Webseite?
Also wichtig ist, dass man die Webseite von den anderen Webseiten unterscheiden kann. Das heißt, durch das Logo, was das Gesicht von einem Unternehmen oder von der Ferienwohnung ist, durch die Farben und auch durch die Schrift. Das ist das, was wichtig ist, dass das gut definiert ist und einzigartig ist.
Das ist genau, und ich muss gerade dran denken, an die ganz vielen Landhöfe, die irgendwie alte Schmiede heißen. Ich habe allein zwei Kunden, die sehr, sehr ähnliche Namen haben und ich bin ständig dabei, wirklich dran zu denken, ach nee, das war der, oder Ferienhof Bauer oder Meier oder sowas, da kann es zu massiven Verwechslungen kommen. Und da ist natürlich eine große Hilfe schon neben dem Namen, dass es unterscheidbar ist. Was ist denn jetzt ein verständliches Logo oder worauf, sagst du, sollte man achten beim Logo?
Also das Wichtigste beim Logo ist, dass es einfach ist. Das merkt man sehr, wenn man heutzutage die ganzen großen Marken sieht, wie zum Beispiel auch die Deutsche Bank. Die hat ja einfach nur den Kasten mit dem schrägen Strich. Das ist sehr, sehr einfach. Jeder kann es nachzeichnen und man kann es ganz, ganz einfach merken. Das ist das Schöne, wenn man so ein Logo entwickelt. Das ist dann auch zeitlos. Und das bei einer Ferienwohnung ist dann auch wichtig, dass man sagt, man schaut, welche Form benutzt man. Benutzt man Gebäude? Benutzt man was Organisches wie ein Blatt oder sonst was, weil man mitten in der Natur ist? Irgendwas, was einen davon abgrenzt vom Rest. Und dann kann man noch mit Farben arbeiten, die einen dann auch vom Rest abtrennen, abgliedern, um dann eine Einzigartigkeit in ein Logo reinzubringen.
Ja, also das ist genau, das ist ein super Beispiel mit der Deutschen Bank, weil was ich immer wieder erlebe, ist, dass Vermieter von Ferienimmobilien unglaublich viel Symbolik in ihr Logo unterbringen wollen, so nach dem Motto, das Wasser, die Küste und so weiter. Und letzten Endes ist es so, im täglichen Leben, also das heißt, wenn man das Logo irgendwo einsetzt, dann wie groß ist es dann? 2 Millimeter teilweise? Also so klein kann es werden, wenn es irgendwie, wenn man das verwendet auf Social Media quasi im Profilbild, dass man dort das Logo einführt, die Schrift null mehr lesbar. Kein Mensch weiß, was das ist, dass da mal irgendwann Wetteln, Wasser und Sonne und was nicht alles drauf war. Das verschwimmt dann nur noch zu einem Brei. Also simpel ist das Neue besser oder das Alte besser, aber natürlich ist gar nicht so leicht, da darauf hinzukommen, dass es dann trotzdem unverwechselbar ist. Ja.
Genau, das, die Formate heutzutage sind sehr schwierig. Also man sieht es da schon an Webseiten, die müssen auf dem Desktop funktionieren, auf einem großen, breiten Querformatbildschirm, aber auch auf einem Handy. Genauso ist es, wenn man Social Media konsumiert, macht man die Sachen, gestaltet man gerne am Rechner, aber gestaltet es für das Handy, was ein ganz anderes Format ist. Und so ist es beim Logo auch. Es muss responsive sein. Das kennt man vielleicht aus dem Wort von Webseiten. Das heißt, wenn man ein Icon hat, also eine Bildmarke und eine Wortmarke daneben, also den Namen zum Beispiel von der Ferienwohnung, dann muss es in einer horizontalen Ausrichtung, aber sollte auch in einer vertikalen Ausrichtung funktionieren. Und im besten Fall das Icon auch alleine, dass man es zum Beispiel für ein Profilbild bei Instagram nehmen kann, dass es zum Beispiel auch in der horizontalen Ausrichtung auf einem Kuli funktioniert, den man ausliegen hat, oder auf Stiften, die bestimmt gerne mal jemand mitnimmt und dann als Erinnerung hat, dass es auf einem Briefbogen funktioniert. Daran muss man denken und sollte danach auch überlegen, wie man das Logo gestaltet oder gestalten lässt.
Genau, da, du hast, wir haben jetzt gerade vor der Aufnahme, habe ich dich gebeten, einen kurzen Blick auf meine neuen Kundenordner zu werfen. Und da hast du sofort gesagt, Mensch, dass deine, also ich habe ja so eine Feder im Logo. Und da hast du direkt gesagt, ja, aber die Feder hebt sich jetzt nicht so gut ab vor dem dunklen Hintergrund. Und damit hast du natürlich vollkommen recht. Und das sind genau die Punkte, woran so ein Logo stößt, wenn man wie ich das mal eben auf Canva zusammengeschustert hat. Das funktioniert in vielen Fällen, aber in ganz vielen Fällen funktioniert es auch nicht, wo man es vielleicht gar nicht merkt. Gibt es vielleicht noch andere Momente, wo so ein Logo schwierig sein könnte? Stichwort Farben vielleicht.
Ja, zum Beispiel hat man das Problem auch gerne mal auf einer Webseite, wenn man dann zum Beispiel die Navigation hervorheben möchte mit einer Farbe, die in der Brand drin ist. Also optimal hat man zwei Hauptfarben oder maximal drei Hauptfarben und dann noch Subfarben, das heißt Variationen, hellere oder dunklere Töne von den Farben. Und wenn man das auch im Logo hat, die Farben, wird es schwierig, das Logo auf dieser Farbe abzubilden und dann einen großen Farbkontrast zu erreichen. Deshalb ist es so wichtig, dass ein Logo in Schwarz und Weiß funktioniert, also komplett schwarz und komplett weiß, damit man diese Logos als Alternative verwenden kann von Header, Footer, von der Webseite auf Plakaten oder sonstigem, wenn man es auf einen farbigen Hintergrund stellt. Dafür gibt es auch Tools, die kostenlos sind, um diese Kontraste zu überprüfen. Und
Oh, das
zwar
ist
zum
cool.
Beispiel von Adobe, heißt color.adobe.com. Da kann man Farbkontraste sich raussuchen von Screenshots oder Bildern, die man macht. So kann man das überall überprüfen, wo man es einfügt. Und man kann genauso sich eine Farbpalette auch aussuchen, wenn man noch keine hat, und sich dann zusammenstellen.
Das ist super. Also das heißt, das verlinken wir in den Shownotes, color.adobe.com. Und das ist eben, und du hast noch, du warst ja so gut vorbereitet, du hast mir auch noch andere Sachen dort als Links zur Verfügung gestellt. Das stelle ich alles rein, wie man so eine Farbpalette erstellen kann. Das ist wirklich super. Ich werde auch deine Tipps dann sozusagen als Kurzformat in die Shownotes reinpacken. Weil das einfach so schön übersichtlich ist. Also vielen, vielen Dank, Marvin, dass du dir die Mühe dafür gemacht hast. Stichwort Farbenblindheit. Also ich kenne das ja, wir haben früher immer Siedler gespielt und einer unserer Freunde, der hat dann, wenn man sich diese einzelnen Spielsteine genommen hat, dann hatte der immer doppelt so viele Spielsteine wie die anderen, weil der hat sich halt die roten und die grünen genommen, weil er gedacht hat, ich spiele mit braun. Dann durfte der immer sich nicht die Spielsteine nehmen, sondern wir haben sie ihm zugeteilt. Aber das ist genau der Punkt. Wie kriegt man das über diese Webseiten auch raus? Wie so eine Webseite, wie so eine Farbe wirkt auf Farbenblinde? Weil ich meine, es sind immerhin 10% aller Männer, sollen farbenblind sein.
Genau, das Gleiche hatte ich mit einem Schulkollegen früher, der hat in der Schule den Magneten auch immer in grau-grau gemalt. Und da konnte man auch nur an dem N und dem S erkennen, welcher Pol jetzt wo ist. Da gibt es zum Beispiel bei Canva und Adobe Express, die ja super sind, um sich zum Beispiel irgendwelche Flyer oder sonstiges zu erstellen oder irgendwelche digitalen Medien zu erstellen, gibt es kleine Add-ons und da gibt es auch einen Checker für den Farbkontrast und genauso gibt es auch für Farbkontraste und Farbenblindheiten, die verschiedenen Checker. Da sieht man dann quasi sein seine Gestaltung sieht man und da gibt es einen Schieberegler. Und wenn man diesen dann verstellt, dann sieht man quasi die Gestaltung in Form, wie es die farbenblinde Person sieht und wahrnimmt. Und da ist es dann auch wichtig, diese Farbkontraste zu beachten, weil wenn man das nicht macht, dann ist es einfach nur eine verschwommene Fläche und die Person kann kaum noch was erkennen.
Und damit sind wir auch bei dem Thema barrierefreie Webseiten. Soweit ich weiß, ist das ja aktuell nur Pflicht für Betriebe mit mindestens 10 Mitarbeitern. Ist das immer noch so?
Ja, also das ist immer noch ab bestimmten Betriebsgröße ist noch festgelegt. Und natürlich, wenn man jetzt öffentliche, zum Beispiel Schulen nimmt, das habe ich auch schon für eine Schule eine Webseite gemacht. Und da war es auch sehr, sehr wichtig, dass diese barrierefrei ist. Das heißt, dass man Schwarz-Weiß einstellen konnte, dass man Schriften größer machen konnte, den Kontrast erhöhen konnte und sich die Webseite vorlesen lassen konnte.
Genau, also das sind diese Bedingungen. Sagen wir mal so ganz einfache Sachen. Also den Kontrast, das haben wir jetzt schon gesagt, das kann man checken, eben in diesen Links, die wir dann unten reinstellen. Aber zum Beispiel Schriftgröße. Wie groß sollte eine Schrift sein, damit sie gut lesbar ist?
Also auf einer Webseite würde ich den Fließtext 15 bis 16 Pixel machen. Dann ist es wirklich so gegeben, dass es ja nicht jeder lesen kann. Und Überschriften, die sind dann variabel. Also man macht gerne dann einen Schritt von einer doppelten Fließtextschrift, das ist die kleinste Überschrift. Dann davon die doppelte Größe ist die nächste Überschrift. Und die Hauptüberschrift, die H1, die ganz oben in der Webseite immer einmalig nur vorkommen sollte, die hat meistens die größte Schriftgröße.
Ja, macht Sinn. Also das alles andere würde ja verwirrend wirken. Und da bei den Schriften, genau, also was rätst du denn bei den Schriften? Das ist ja auch wahnsinnig schwierig. Wie findet man die passende Schrift?
Natürlich ist bei Schriften immer wichtig, dass man jetzt nicht in Google eingibt, Schrift XY, von der man mal gelesen oder gehört hat und dann auf einen Download dahinter eintippt, dann lädt sie sich runter. Weil da kann man gerne mal Lizenzrechte, gegen Lizenzrechte verstoßen, was dann ganz teuer werden kann. Man kann für Schriften auch sehr, sehr viel Geld ausgeben. Also gerade für Webseiten und also im Online-Bereich zahlt man pro Besuche. Also es geht zum Beispiel bis eine Besucherzahl von 100.000, ist die Schrift dann quasi, ist die lizenziert und alles drüber muss man extra lizenzieren. Aber es gibt was wie Google Fonts. Dort sind alle Schriften kostenlos und nur weil sie kostenlos sind, heißt es nicht, dass es schlechte Schriften sind. Da sind sehr, sehr gute Schriften dabei. Die kann man sich auch runterladen. Das heißt, man kann sich zwei Schriften zum Beispiel aussuchen, die gut miteinander funktionieren, lädt sie sich runter, benutzt sie dann für analog, zum Beispiel für Gästebücher, die man dann designen lässt oder selbst gestaltet. Und genauso kann man sie auch auf der Website verwenden, dass die Schrift überall konsistent ist.
Jetzt habe ich aber, Stichwort Google Fonts, ist interessant, dass du das erwähnst, weil ich habe eines Tages meinen Briefkasten aufgemacht und dann einen freundlichen Brief mit einem großen Screenshot meiner Webseite rausgezogen, wo drunter stand, sie verletzen die Datenschutzbedingungen, weil sie Google Fonts auf der Webseite haben, zahlen sie bitte 250 €, ansonsten werden sie verklagt. Also, und dann, was wir dann eigentlich gemacht haben, wir haben nur mit zwei Klicks etwas auf der Webseite verändert. Also was muss man machen, damit man da auf der sicheren Seite ist?
Genau, also Stichwort Webseiten ist immer das Problem, dass sich rechtliche Grundlagen relativ schnell auch ändern. Deshalb sollte man immer schauen, dass man entweder jemanden hat als Rechtsberatung oder zum Beispiel ein Online-Tool wie eRecht24, da den Newsletter abonniert, damit man da ein bisschen up-to-date bleibt. Weil sonst kann das passieren mit den Schriftarten, die, wenn man die direkt von Google Fonts einbindet, dann verbindet man sich mit amerikanischen Servern, was gegen das Datenschutzrecht, also die DSGVO, verstößt. Man kann die Schriften aber zum Glück runterladen und dann selbst auf dem Server, auf dem die Webseite liegt, hosten. Wenn man das nicht weiß, kann man sich natürlich an den Webdesigner oder Programmierer wenden. Wir wissen, wie das geht. Wenn man das zum Beispiel mit WordPress umsetzt, so wie es bei deiner Webseite ist, Annik, kann man das auch ganz einfach mit einem Plugin machen. Da gibt es Plugins, die lesen einfach die Schriftarten aus. Wenn es Google Fonts sind, dann laden die automatisch runter, hosten die auf dem eigenen Server und verknüpfen diese Schriftarten. Da muss man dann wirklich nicht viel machen, außer das Plugin zu installieren.
Ja, also ich mag es ja immer so einfache Takeaways von diesem Podcast. Mir hatte übrigens jetzt, gestern hat mir ein Hörer gesagt, dass er ellenlange Tipps sich notiert hat in einer eigenen WhatsApp-Gruppe, also sozusagen Gruppe mit sich selber, wo er immer wieder Sprachnachrichten eingibt von meinem Podcast, wenn ihm was einfällt, was er mitnehmen kann. Also lieber Jeremias, hier ist der nächste Tipp, wenn du eine Webseite aufstellst und irgendwie dir das Thema Google Fonts begegnet, bitte connecte dich mit einer Person, die sich damit auskennt, dass sie dir das richtige Plugin installiert. Also ich würde auch sagen, ganz ehrlich, da würde ich mich nicht mehr auf irgendwie irgendwelche Foren oder irgendwelche Tipps verlassen, sondern das möchte ich dann schon echt in guten Händen wissen. Ich hatte damals, da hatte ich früher noch einen anderen Webdesigner, da hatte ich Pech. Ich hatte das nämlich dem Webdesigner gesagt, habe gesagt, ich habe gehört von einer Datenschutzexpertin, ich habe gehört, Google Fonts sollen gefährlich sein. Bitte prüft das und ändert das. Und das ist im Nichtsverhalt. Also ich habe das geschrieben und habe gesagt, hier, macht mal. Und letzten Endes ist es ja so, ja, in den Foren heißt es dann immer, ja, die kannst du dann verklagen und sagst, komm, also wegen 250 Euro Schaden oder sonst was oder irgendwie einem ärgerlichen Brief, fängt man sowas nicht an. Also das heißt, Vorsorgen ist besser als heilen. Und wenn wir es jetzt mal noch einfacher runterbrechen und sagen, wenn jetzt jemand sagt, oh, das mit den Google Fonts ist mir zu heiß, gibt es noch eine einfache Variante mit den Schriften, wo ich wirklich auf der sicheren Variante bin, dann sind die Schriften vielleicht nicht wahnsinnig viel Auswahl oder nicht wahnsinnig superklasse, aber gibt es noch was Einfacheres?
Man kann natürlich Schriften verwenden, die standardmäßig auf den Rechnern installiert sind.
Ja.
Weil das ist immer das Wichtige, dass entweder der Rechner die Schrift runterlädt, um sie anzuzeigen, oder sie schon auf dem Rechner hat. Wenn natürlich die Schrift auf dem Rechner ist, findet kein Download statt. Dadurch verstößt man noch nicht gegen Datenschutzrecht. Und da sollte man auch ein bisschen drauf, oder kann man ein bisschen drauf achten, damit man überall die gleiche Darstellung hat, zwecks Windows, Mac, Linux, was es alles gibt, dass man Schriftarten nimmt, wie zum Beispiel Arial, Tahoma,
Ja.
Verdana. Diese Schriften sind wirklich überall installiert, auf jedem Rechner und werden auch überall dargestellt. Wenn jetzt zum Beispiel eine Schriftart verwendet wird, die es nur auf Windows gibt, wie Calibri, die wird auf dem Mac natürlich nicht richtig dargestellt. Da wird dann eine alternative Schrift verwendet.
Ah, okay. Ah, wieder was gelernt. Und jetzt insgesamt, das sehe ich immer so auf irgendwelchen Coaching-Webseiten für gerade so irgendwie Frauen finde dich selbst Coaching-Webseiten, dass dann die Überschriften in so einer lockeren Handschrift geschwungen sind. Du merkst schon an meinem Ton, was ich möchte ja jetzt niemanden vorher beeinflussen, aber was ist dabei zu beachten, wenn ich jetzt dann irgendwie so eine schicke Handschrift als Überschrift zum Beispiel einsetzen will?
Also als Überschrift einsetzen, je nachdem, wie schick in Anführungsstrichen die jetzt ist, würde ich davon abraten, weil gerade in handschriftlichen, also Handschriften können schon sehr verschnörkelt sein und dadurch schwer lesbar. Deshalb würde ich damit nur Informationen darstellen, die vielleicht einen persönlichen Bezug haben. Also eine Person, so, danke, dass Sie da sind oder danke, dass Sie uns besuchen. Das kann man sehr schön damit machen. Es hat dann diesen persönlichen Charakter, das ist wie eine Widmung. Und es sollten keine Texte sein, die wirklich von Wichtigkeit sind. Also ich würde jetzt auch keinen Preis da in dieser Schnörkelschrift darstellen, weil dann nachher vielleicht Komplikationen sein könnten, dass die 7 aussieht wie eine 4 und man denkt, oh, jetzt ist das auch ein bisschen teurer. Das sollte nicht passieren.
Ja.
Aber es kann, wie gesagt, eine persönliche Note haben. Ich habe auch so eine handschriftliche Schrift, die ein bisschen mehr in Druckbuchstabenrichtung geht. Die benutze ich nur für Hinweise, wenn mir was auffällt und ich was extra hervorheben möchte.
Ja, genau. Also das ist nämlich genau der Punkt. Die Webseite sah zwar auf dem ersten der erste Eindruck war, oh, super, und da hat sich richtig jemand was gedacht. Aber ich habe dann gemerkt, dass mich das Lesen der Überschriften, weil das macht man ja häufig, dass man erstmal sozusagen über die Webseite hüpft, von Überschrift zu Überschrift, um sich einen Eindruck zu verschaffen, das war anstrengend. Und das ist zum Beispiel auch das, was ich halt in den in meiner Bildbearbeitung, wenn ich eben zeige, wie man die Bildergalerie optimiert, da ist Lesbarkeit ist weit, weit, weit über allen anderen Bedürfnissen. Es muss lesbar sein. Ansonsten kannst du es vergessen. Und ich muss sagen, dadurch, dass wir da bei den Bildern sind, wir häufig dann schon sehr kleinformatig bei den Beschriftungen, da stören mich persönlich schon sehr Riefen, also diese Füßchen, so wie bei Times New Roman, als man so in den 90ern mit Word angefangen hat, dann gab es ja immer als Voreinstellung Times New Roman, wer sich noch erinnert. Ich bin ja erst 27, das hat mir jemand erzählt. Ja, also wie ist es beim Thema Serifen? Nimmt man auf Webseiten überhaupt noch Serifenschrift, also so mit diesen Füßchen?
Es gibt jetzt unterschiedliche Serifenschriften. Es gibt einmal, so wie die Times New Roman, gibt es welche, die wirklich diese Spitzen da unten dran haben. Es gibt aber auch, das kennt man bestimmt, welche, die haben, so wie wenn man eine digitale 1 nimmt, die da unten diesen Querstrich. Und genauso haben die nicht keine Spitze, sondern haben einen Block quasi oben und unten dran als Serife. Diese wirken ein bisschen kräftiger und dienen dadurch gut als Auszeichnungsschrift, also für eine Überschrift. Die sind dann auch gut lesbar, weil sie dann eher eine Anmutung haben von einer Schrift ohne Serifen. Aber sich ein bisschen differenzieren, sodass man dann Überschriften besser erkennen kann und dadurch auch eine Gliederung in der Website erreicht. Ja, die Gliederung kann man durch Farben, Größe, Abstand, also Weißraum nennt man das, oder halt auch durch die Schriftart erreichen.
Okay. Haben wir jetzt noch irgendwas vergessen, was man beim Thema Design beachten muss? Also jetzt, du hast eben gesagt, das Logo, also mit dem Logo sozusagen legt man die Farben fest, die dann auch letzten Endes, oder so ziemlich, oder nicht?
Wie gesagt, es kann auch einfach ein Logo sein, das entweder eine Farbe, die man in der Marke verwendet, dann hat, oder man kann auch sagen, das Logo ist immer komplett weiß oder komplett schwarz. Mein Logo zum Beispiel stelle ich in jeder Farbe dar, die ich bei mir in der Marke festgelegt habe, sodass ich dann eine Variabilität habe. Ich meine, es spiegelt auch ein bisschen meinen kreativen Charakter, aber die Farbe ist jetzt nicht explizit aufs Logo festgelegt. Es sollte jetzt aber das Logo nicht zum Beispiel in Gelb sein und alle anderen Farben haben einen Grünton. Das funktioniert dann nicht richtig miteinander. Ja. Wichtig ist, dass das Logo immer gut hervorsticht und natürlich auf einer Website auch, dass zum Beispiel Buttons, also Call to Actions, dass die immer hervorstechen und da ist da der Farbkontrast sehr, sehr hoch ist.
Okay, sehr gut. Also, wir nehmen mit beim Design, würde ich sagen, Form follows Function. Vor allem, wenn es
Genau.
jetzt nicht um Selbstdarstellung geht, sondern um eben darum, letzten Endes, die Webseite der Ferienwohnung hat genau einen Job. Die Leute sollen buchen. Und dafür ist das Thema Information wirklich ganz, ganz wichtig. Und auch wenn wir selber als Vermieter immer das Gefühl haben, dass wir ganz viel erklären sollen, immer die Gästebrille aufsetzen. Was interessiert die Gäste wirklich? Was wollen die wissen? Und ganz ehrlich, solche Informationen wie, wo ist der Parkplatz oder muss ich ein Handtuch mitbringen? Die sind häufig viel, viel wichtiger als die Frage, mit wie viel Liebe ihr die Dielenboden abgezogen habt. Ja, also da bin ich ehrlich gesagt knallhart, weil ich finde, es kommt ganz viel rüber. Also es schwingt ganz viel mit. Auch ohne Worte. Und das kann ja auch dann das Design widerspiegeln, also dass die Farben und so weiter das wiederfinden, womit wir auch bei dem Thema sind. Natürlich kann man es machen wie ich und die, ja, eben auf Canva gehen und sich den Wecker stellen und sagen, also in 1,5 Stunden habe ich jetzt dieses Logo gemacht und danach ist es einfach das, so ungefähr habe es ich gemacht. Damit spart man unglaublich viel Geld. Aber wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, ich habe zum Beispiel mehrere Ferienwohnungen, ich habe ein sehr, sehr spezielles, zum Beispiel ein kleines Hotel oder und so weiter, oder ist es ist mir einfach wichtig, da soll wirklich alles stimmen, dann kann man sich auch so ein Logo designen lassen und die Webseite designen lassen. Was erhält man denn da alles? Also wenn man jetzt zum Beispiel so ein Logo-Design macht, da kriegt man ja nicht nur das Logo, wenn man den Richtigen fragt, ja?
Genau, also man kriegt natürlich das Logo in allen möglichen Formaten, auch extra exportiert für digitalen Verwendungszweck und auch für den Print-Verwendungszweck. Man bekommt ein kleines Büchlein, also ein Corporate Design Buch. In diesem, oder ein Datei ist das, in dieser steht dann drin, was sind die Farben, was sind die Schriftarten, wie verwendet man die, was ist die kleinste Schrift, also die kleinste Größe der Schrift. Für was benutzt man die Farben? Sind es für Hintergründe, für Buttons? Also da legt man fest, was sind die primären und die sekundären Farben. Und beim Logo ist ganz wichtig, wird auch einmal ausgezeichnet, wie ist die Darstellung in Farbe, mit Farbe, wie ist die Darstellung in Schwarz und in Weiß und auf welchen Hintergründen wird es verwendet, was darf man im Logo machen und was nicht, sprich verzerren, verdrehen oder sonstiges. sollte man nicht machen. Und auch dann noch Beispiele, wie man das Logo auf einer farbigen Fläche verwendet, dass man zum Beispiel dann nicht blau auf einem Violettton verwendet, der kaum zu unterscheiden ist, sondern dass man sagt, da nimmt man dann die weiße Version und es sticht immer gut heraus. Solche grundsätzlichen Dinge sind gegliedert, sodass jeder Kunde im Endeffekt, wenn der Designer nicht da ist, alles richtig umsetzen kann und dass es konsistent bleibt. Weil das ist das Wichtige, dass es konsistent ist und man es immer wieder erkennt.
Genau, dadurch kommt Ruhe in das ganze Thema und wie du selber auch kurz erwähnt hast, danach richtet sich dann auch eben Briefblöcke, Stifte und so weiter, wie viel man eben machen möchte. Okay. Ja, Marvin, haben wir irgendetwas vergessen?
Ich glaube, wir haben schon viel abgegriffen, was man bedenken muss. Man merkt, es ist ein sehr weites Thema. Ich glaube, wir könnten da noch 10 weitere Folgen machen. Da kann man sich sehr tief in die Materie reinbegeben.
Ja, jetzt, wir haben ja auch schon vorher gesagt, du bist eigentlich wirklich eher auf der, so sag mal, so wirklich, deine Kunden sind normalerweise, kommen zum Beispiel, haben ganz viele Filialen und so weiter. Also du machst dann wirklich das Design auf einem sehr professionellen Niveau. Wenn jemand mit dir arbeiten möchte, dann, was kann er tun?
Er kann sich bei mir melden, kann sich meine Webseite anschauen, mein LinkedIn-Profil anschauen oder mir direkt eine E-Mail schreiben. Das geht auf jeden Fall. Oder einen Termin mit mir machen, dass man sich 30 Minuten mal unterhält digital. Oder wenn es in der Nähe ist, ich bin in der Nähe von Düsseldorf, sitze ich, kann man sich natürlich auch persönlich treffen. Unterhält sich, schaut, was möchte der Kunde, was kann ich bieten und schaut, dass man dann da auf einen gemeinsamen Nenner kommt.
Sehr, sehr gut, ja. Und ich glaube auch, zum Beispiel bei mir war es ja so bei meiner Webseite, dass ich hier unglaublich viele Vorgaben gegeben habe. Also, dass ich gesagt habe, okay, die Farben stehen fest, das Logo steht fest, mach was draus. Also, da hattest du gar nicht so viel Spielraum. Aber ich habe gemerkt, auf annegrau.de hast du mir einen neuen Vorschlag gemacht. Und da habe ich echt gesehen, so, cool, das gefällt mir richtig gut. Und bis diese Folge hier veröffentlicht wird, ist nämlich auch meine annegrau.de Seite endlich draußen. Und damit kannst du auch mal gucken und kannst auch mal vergleichen, Fevo Angels und annegrau.de, schon allein da der Unterschied. Und hier eben musste sich Marvin immer noch an meinem Logo richten. Und was er daraus gemacht hat, finde ich wirklich toll. Also damit fühle ich mich super wohl, Marvin. Vielen Dank an der Stelle. Ja, und vielen Dank für deine Tipps. Wir verlinken alles unten in den Shownotes. Und ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit. Mach's gut.
Danke dir. Tschüss.
Das war Fevo Angels, dein Podcast für erfolgreiche Vermietung von Ferienimmobilien. Mehr Infos auf fevo-angels.de.
Nicht vergessen, den Wartelistenrabatt für meine nächsten Workshop-Starts gibt's nur, wenn du dich registrierst auf www.fevo-angels.de/Warteliste. Das Ganze ist vollkommen unverbindlich für dich, also es lohnt sich. Ich freue mich, wenn wir uns im Kurs sehen.